Nimrod, der Jäger und Beutegreifer. Die Bibel spricht von Nimrod, von einem Gewaltigen, einem Jäger und einem Beutegreifer. Und dieses Wort entnehmen wir aus dem Targum. Das gehört hier etwas zur Einführung. Das ist eine hebräische Übersetzung, deutsch auch Targume, abgekürzt TG, ist eine antike Übersetzung vom hebräischen oder altgriechischen Bibelhandschriften in das Aramäische. Also der Targumi oder Targumin sind im Judentum zwischen 200 vor Christus und 800 nach Christus entstanden. Also rund 1000 Jahre wurde daran gearbeitet und geschrieben. Darin entnehmen wir die Gründung von Babylon und Ninive von Assyrien. Das ist eigentlich der zweite Erzfeind von Israel. Kannst du in der Bibel immer wieder sehen. 1. Mose, Kapitel 10, Vers 8 bis 12. Da heißt es, und Kusch zeugte Nimrod. Hier hast du nun diesen Nimrod. Der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel. Und Erech und Akkad und Kalne im Land Sinear. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rechobot-Ir und Kalach. Und Riesen zwischen Ninive und Kalach, das ist die große Stadt, die Hauptstadt. Das heißt mit anderen Worten, hier siehst du diesen Nimrod. Was hat er gemacht? Er hat ein Reich aufgebaut. Babel, das Reich Babylonien mit der Stadt Babel. Und dieses Ninive und Kalach, die große Stadt oder die Hauptstadt. Jetzt schauen wir mal die Merkmale dieses Nimrods an und vergleichen das, was wir heute davon erkennen oder erkennen können. Also dieser Nimrod ist erstens einmal als Punkt 1 ein Nachkomme Hams. Das heißt, er steht in der Fluchlinie, in der Familie des Fluches. 1. Mose, Kapitel 9, Vers 20 bis 27. Und Noah fing an, ein Ackerbauer zu werden und pflanzte einen Weinberg. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken. Und er entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Oberkleid und legten es beide auf ihre Schultern und gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters und ihre Angesichter waren abgewandt und sie sahen die Blöße ihres Vaters nicht. Und Noah erwachte von seinem Wein und erfuhr, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan. So, hier hast du jetzt den Fluch. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und wenn ein Mann bei der Frau seines Vaters liegt, er hat die Blöße seines Vaters aufgedeckt, und beide sollen gewiss getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. So spricht dann Mose im 3. Mose 20, 11. Das heißt, das hast du rückwirkend die Bestätigung dieses Fluches. Im Kommentar 2000 von Cook Communication Ministries, da hast du die Auslegung über diese Genesis, 1. Mose, Kapitel 9, 18 bis 23 und den Vers 24 bis 29. Da heißt es in diesem Kommentar, dass die grundlegende Frage geht darum, was Ham, Noahs Sohn, tat. Und warum Noah Hams Sohn Kanaan verfluchte. Also da kommt ein Vater und verflucht seinen eigenen Sohn. Ein starkes Stück, oder? Normalerweise geben die Väter Segen und nicht Fluch weiter. Also was ist da geschehen? Da sind viele fantasievolle Ideen vorgestellt worden. Die Rabbiner sagten, dass Ham Noah kastrierte Und dies erkläre, warum Noah keine weiteren Söhne mehr hätte oder hatte. Andere behaupten, dass Ham mit seiner Mutter schlief, also Aufdeckung seines Vaters Nacktheit, und dass Kanaan der Nachkommen von dieser Vereinigung war. Andere haben gesagt, dass Ham einen homosexuellen Angriff auf seinen Vater machte. Aber der hebräische Ausdruck hier bedeutet, was er sagt und nichts anderes. Er sagt nämlich, Ham sah seines Vaters Nacktheit. Er war nicht sexuell mit Noah zusammen, denn in diesem Fall wäre die hebräische Übersetzung, er hätte die Nacktheit seines Vaters aufgedeckt, verursachende aktive Form vom Gala, dieses Wort Gala. Stattdessen hat sich Noah bereits selbst aufgedeckt. Wai Gal heißt dieses Form, das ist die reflexive Form vom Vers 21. Und Ham sah ihn dann auf diese Weise, weil er bereits aufgedeckt war. Das heißt, er hat ihn nicht aufgedeckt, sondern Noah war aufgedeckt und Ham sah ihn. Für die Ahnen war das bloße Sehen der Nacktheit des Vaters ein Verstoß gegen die Familienethik. Die Heiligkeit der Familie wurde zerstört und die Stärke des Vaters wurde verspottet. Was heißt das für uns heute geistlich, die Aufdeckung des Vaters? Das sind ja alles Typus. Also Ham stolperte offenbar versehentlich über diese Nacktheit, ging aber danach hinaus und erzählte seinen beiden Brüdern, als ob er über seinen Vater triumphiert hätte. Was also ein trivialer Vorfall schien, erwies sich als ein entscheidendes Ereignis, ein Schlüsselereignis. Noahs Prophetenwort in Vers 25 bis 27 zeigte, dass die Natur von seinen drei Söhnen in ihren Nachkommen verewigt werden würde. Das heißt, was jetzt Noah gesprochen hat, zeigt sich über tausende von Jahren in der Geschichte. Das ist wahrlich ein Fluch oder wahrlich eben dann ein Segen. Also du siehst jetzt auch hier wieder, was wir heute Morgen schon hatten, Fluch oder Segen. Noah wurde jetzt für die einen zum Segen und für den anderen zum Fluch. Euphemismus meldet das tatsächliche, ausschweifende und widerlich unmoralische Verhalten der Nachkommen von Ham in Levitikus 18, Vers 3. Hams Disposition in Richtung moralischen Zerfall hat reichlich Früchte getragen in den unmoralischen Handlungen seiner Nachkommen, den Kanaaniten. Vers 24 bis 29. Wegen diesem Vorfall prophezeit Noah über seine Söhne und deren Nachkommen. Er begann mit der direkten Aussage, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Jedoch bestrafte Noah damit nicht Hams Sohn für etwas, was Ham getan hatte. Stattdessen gingen die Worte Noahs an die Nation der Kanaaniten, die aus Ham durch Kanaan kommen würde. Also Hams Akt der Anmaßung konnte nicht ohne Konsequenz bleiben. Eine Demütigung war notwendig, die nach dem Prinzip der ausgleichenden Bestrafung Gerechtigkeit wirkte. Ham hatte einen irreparablen Bruch in der väterlichen Familie verursacht, somit wurde nun ein Fluch auf seines Sohnes Familie gelegt. Es wurde angedeutet und vorgeschlagen, dass Ham Führung über seine Brüder für seine eigene Linien zu ergreifen versucht haben könnte. Dies wäre ähnlich wie bei anderen alten Traditionen über einen Sohn, der seinen Vater ersetzen will. Aber wenn er dies getan haben sollte, ist sein Versuch in der Tat fehlgeschlagen und seine Abstammungslinie durch Kanaan nicht in der Führung über andere Stammesführer, sondern unter ihnen, das heißt im Vers 25, dies wäre das Ende des Kommentars. Das heißt hier vielleicht nochmal, um zurückzublicken auf die Motivation, warum er das getan hatte, das wissen wir nicht. Aber es hätte sein können, oder es kann sein, dass eine Absicht dahinter war, den Vater zu ersetzen. Ob er das bewusst gemacht hat oder unbewusst, sei mal dahingestellt, aber er hat es getan. Er hat eigentlich seinen Vater zum Gespött gemacht. Nimrod ist ein Nachkomme Hams. Das musst du dir mal gut merken. Der ist in dieser Fluchlinie. Also das heißt, der ausgesprochene Fluch von Noah, der Anfang der Neuschöpfung damals, oder? Mit seinen Familien, acht Leute, spricht diesen Fluch in die Schöpfung. Der steht bis heute. Also der Stammvater des verfluchten Stammes Kanaan, er lag mit der Frau seines Vaters. Aus dieser verwerflichen Beziehung kam dann Kanaan. Also der Nimron begehrt die Frau seines Vaters und nicht seinen Mantel. Er missbraucht die Frau seines Vaters, um seinen eigenen Nachkommen zu zeugen. Da sehen wir dann weiter, wie das geschehen ist. Die Sinnübertragung ist, dass das Individuum die Kirche von seinem eigenen Vater begehrt. Die lokale Kirche ist als die Frau des Sethmen verbildlicht. Dieser Sohn will sein eigenes Königreich fördern, seinen eigenen Mantel oder seine eigene Salbung und kann nicht den Mantel des Vaters tragen. So hat Nimrod den Geist Hams. Er operiert unter dem Betriebssystem von Ham. Das Prinzip ist folgendes. Das Individuum pflanzt nicht seine eigene Kirche, aber listig und schlau übernimmt es die seines Vaters. So heiratet Nimrod seine eigene Mutter Semiramis. Aber wir schauen noch in der Zwischenzeit, bevor wir dahin kommen, andere Beispiele an. Wo ist das noch geschehen in der Bibel? Was ist mit Ruben geschehen? Ja, der hat sein Erstgeburtsrecht verloren. Schau mal hier. 1. Mose 35, Vers 22. Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bila, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel hörte es. Also der Ruben, wie schon gesagt, verlor dadurch sein Erstgeburtsrecht. Was war damals das Erstgeburtsrecht? Rein materiell gesehen? Die doppelte Portion. Er hatte das Doppelte von allem. Also überleg dir mal, was das für dich geistig heißt, wenn du dein Erstgeburtsrecht verliest. Dann kommen wir zur Kirche in Korinth. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 1. Überhaupt hört mal, dass Hurerei unter euch sei, schreibt dort der Paulus. Und zwar eine solche Hurerei, die nicht einmal unter den Nationen vorkommt, dass einer seines Vaters Frau hat. Also du siehst, dieser Geist, der hat sich weiterentwickelt, der geht weiter. Dann geht es weiter mit, wo hat die Bibel noch dieses Geschehen, dass der Sohn die Frau des Vaters aufdeckt, oder die Frau N. Wir haben erst letztens darüber gesprochen.
Bei David.
David, richtig. Absalom, 2. Samuel, Kapitel 15, Vers 2 bis 6. Und Absalom machte sich früh auf und stellte sich an die Seite des Torweges. Und es geschah, jedermann, der einen Rechtsstreit hatte, um zum König zu Gericht zu kommen, dem rief Absalom zu und sprach, aus welcher Stadt bist du? Und dann sprach er, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. So sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sachen sind gut und recht, aber du hast von Seiten des Königs niemand, der sie anhört. Und Absalom sprach, wer mich doch zum Richter setzte im Land, dass jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshändel hat, und ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und es geschah, wenn jemand in ihn herantrat, um sich vor ihm niederzubeugen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Und Absalom tat auf diese Weise allen Israeliten, die zum König zu Gericht kamen. Und so stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Und es kam einer zu David, der ihm berichtete und sprach, das Herz der Männer von Israel hat sich Absalom zugewandt. Dann geht es weiter im Kapitel 16, Vers 21 bis 22. Und Ahitophel sprach zu Absalom, geh ein zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er zurückgelassen hat, um das Haus zu bewachen. So wird ganz Israel hören, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast. Und die Hände aller derer, die mit dir sind, werden erstarken. Da schlug man für Absalom ein Zelt auf dem Dach auf und Absalom ging ein zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen von ganz Israel. Also hier siehst du auch wieder das Gericht der Gerechtigkeit, das was David getan hat im Verborgenen, passiert jetzt nun mit seinen Frauen an der Sonne, an der Öffentlichkeit. Das heißt, diese Fluchlinie, dass einer eingeht, zuerst praktisch seine Kirche stiehlt oder seine Untertan, indem er am Tor abwartet und das ganze Herz Israel an sich bindet und dann eingeht und den Schlusspunkt setzt. Also David flieht. Mann des Fluches. Wenn wir die Söhne Aarons anschauen und das vergleichen mit dem Dienst und der Vater-Sohnschaft-Beziehung, dann sehen wir, dass die eigentlich, obwohl jeder seinen eigenen Mantel trug, um den Dienst, für den sie von Gott bestimmt waren, tun zu können, mussten sie was anhaben? Den Mantel des Vaters. 2. Mose, Kapitel 29, Vers 29 und 30. Und die heiligen Kleider Aarons sollen für seine Söhne sein, nach ihm, um sie darin zu salben und sie darin zu weihen. 7 Tage soll sie anziehen, wer von seinen Söhnen Priester wird, an seiner Stadt, der in das Zelt der Versammlung hineingehen wird, um im Heiligung zu dienen. 2. Mose, Kapitel 29, Vers 21, dann heißt es, und nimm von dem Blut, das auf dem Altar ist, und vom Salböl, und sprenge es auf Aaron und auf seine Kleider, und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm. Und er wird heilig sein und seine Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm sind heilig. Ne? Aber trotzdem, um den Priesterdienst im Heiligtum zu verrichten, den Mantel des Vaters. Also nicht die Entblößung, sondern die Ummantelung. Obwohl die Söhne ihre eigenen Salbung und Kleider hatten, wie wir oben gesehen haben, mussten sie für den Dienst im Heiligtum Aarons Mantel tragen. In der Kultur des Königsreichs müssen die Söhne im Mantel ihres Vaters operieren, nicht in ihrem eigenen. Wenn du treu in eines anderen Mannes Sache bist, wird dir Gott eines Tages dein eigenes mit einer doppelten Portion geben. Siehst du, hier kommt die doppelte Portion. Was war die doppelte Portion im Alten Testament? Für den Erstgeborenen. Was tat der Erstgeborene? Er diente im Mantel seines Vaters. Oder er entblößte den Vater. Wie konnte er den Vater entblößen? Durch des Vaters Frau. Oder als Ursprung, was Ham tat, den entblößten Vater kundtun. Das heißt, verschwöre dich nicht, die Frau zu erben, sondern verschwöre dich für den Mantel. Was ist die Frau des Vaters? Geistlich. Ja. Das ist die Frau des Vaters. Also verschwöre dich nicht, die Frau zu erben, sondern verschwöre dich für den Mantel. Der Vater wird dir deine eigene Frau geben. Das heißt, du musst wieder mal mehr studieren, was die Verbindung eigentlich zwischen Elia und Elisa war. Wer hat da was getan? Wer ist da wem nachgelaufen und so weiter? Du musst dich trennen von jeder Sentimentalität. Elisa konnte nie Sohn von Elia sein, wenn er sentimental geblieben wäre. Der war so unsentimental, der hat gleich die Ochsen geschlachtet, das Joch im Feuer übergeben, die Ochsen darauf gekocht und Abschied genommen von seinen Eltern, von seinem Zuhause. Kannst du auch bei Abraham schauen. Das heißt, die Beschneidung ist die Korrektur. Im Alten Testament, da war die Vorhautbeschneidung, heute geht es um die Herzbeschneidung. Das ist Aufgabe des Vaters, der bringt die Korrektur. Der Bund mit dem Vaterhaus, Bethel. Jericho heißt süßer Wohlgeruch. Wohlgeruch, lass ihn riechen. Gib wieder Mann Gottes ein süßer Wohlgeruch. Habe denselben Geruch, geben ist Aroma für Gott, gib, wie dein Vater gibt. Der Jordan, der steht für den Abstieg und Zerbruch. Das heißt, du hast diese zwei Positionen zunächst einmal. Siehe den Aufstieg, bevor der Abstieg kommt, und dann geht durch den Abstieg in den Aufstieg. Das heißt, ins gelobte Land durch den Jordan. Freue dich in seiner Promotion. Siehe dagegen wieder Nimrods Rebellion. Der Nimrod, Rebell, vermutlich ein unbekanntes assyrisches Wort. Also, wenn man das mal anschaut, ist es gar nicht so einfach herauszufinden, was dieses Nimrod, der Name, wirklich bedeutet. Das heißt, wir werden rebellieren, kooperative Rebellion. Das geht in die Richtung, was dieses Nimrod heißt. Der Name Nimrod bedeutet Rebellion, Noah, Ham, Kusch, Nimrod. Das ist die Linie. Siehe dazu die Wesenseigenschaften von Rebellion. Die habt ihr alle gehabt, da gibt es ja auch diese Mnemonik darüber. Da kommt dann auch wieder dieser Abschalom vor. Siehe dazu auch die Wesenseigenschaften von Mann, des Abfalls und der Sünde im 2. Thessalonicher 3. Dort siehst du diesen Nimrod wieder. Diese Eigenschaften des Nimrods. Der Josephus, Geschichtsschreiber, der schreibt, nun, es war Nimrod, der sie für die Beleidigung und Missachtung Gottes begeisterte. Er schreibt da eigentlich vom Bau von Babel. Er schreibt von den Menschen, von der Geschichte damals, was da geschehen ist. Deshalb schreibt er eben, es war Nimrod, der sie für die Beleidigung und Missachtung Gottes begeisterte. Er war der Enkel Hams, der Sohn von Noah, ein gewaltiger Mann mit großer und starker Hand. Er überzeugte sie oder die Menschen, es nicht Gott zuzuschreiben, als wäre es durch seine Mittel geworden, dass sie glücklich waren, und zu glauben, dass es der eigene Mut war, der ihnen das Glück verschaffte. Denk einmal daran, wie die Menschen heute denken. Wem schreiben sie es zu, das? Und dann kannst du aufzählen. Die so gut sind in der Schule, ein schönes Haus haben, ein großes Auto fahren. Wem schreiben sie es zu? Allmählich endete er die Regierung in eine Tyrannei. Kommt dir das bekannt vor? Hör mal gut zu jetzt, für die heutige Zeit. Das war damals, aber wie ist es heute? Allmählich endete er die Regierung in eine Tyrannei. Halleluja, Demokratie, sage ich mal hier. Schau dir mal, was passiert in unserem Land. Sehend, dass es keinen anderen Weg gab, die Männer aus der Furcht Gottes zu manövrieren und sie dafür in eine beständige Abhängigkeit von sich und seiner Macht zu bringen. Er sagte auch, dass er sich an Gott rächen werde, wenn jener auf die Idee käme, die Welt nochmals in einer Flut zu ersäufen. Deshalb werde er nun einen Turm bauen, der zu hoch für die Wasser sei, und dass er sich an Gott für die Zerstörung ihrer Vorfahren rächen würde. Die Menge war nun sehr bereit, der Bestimmung von Nimrod zu folgen und es als ein Stück Feigheit zu deklarieren, sich Gott zu unterstellen. Schau mal heute in der Offenbarung, wenn es heißt, und sie taten nicht Buße und sie verfluchten Gott, der die Plagen schickt. Was hat der Nimrod getan? Genau das hat er gesagt, ich räche mich. Also die Menge war nun sehr bereit, der Bestimmung von Nimrod zu folgen und es als ein Stück Feigheit zu deklarieren, sich Gott zu unterstellen. Und so bauten sie den Turm ohne jede Verschonung von Schmerzen, noch irgendeiner Art oder Grad der Arbeit nachlässig zu werden. Also eigentlich ein super Zeugnis. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Wegen der Vielzahl der Hände, die daran tätig waren, wuchs der Turm sehr hoch und viel schneller, als irgendeiner erwarten konnte. Aber wegen der Dicke der Mauern, die so stark war und so gewaltig gebaut, schien die Höhe geringer, als das sie wirklich war. Hast du das verstanden? Also wenn ich so einen Turm baue, wie da die modernen Hochbauten, die 400 Meter oder weiß ich was in die Höhe gehen, oder? Und vielleicht nur einen Durchmesser haben von 100 oder 200 Meter oder irgendetwas, dann scheint das ein sehr hoher Turm. Wenn ich einen Turm baue mit einem Fundament so groß wie die Schweiz und den Turm gleich hoch baue, dann ist das nichts, das ist ein Stumpf in der Landschaft. Das heißt, die bauten diesen Turm mit so gewaltigen Mauern, solchen Dimensionen, dass die Höhe kleiner schien. Die Höhe geringer schien, als dass sie wirklich war. Gebaut mit gebrannten Ziegeln, die mit Mörtel aus Bitumen zusammengefügt wurden, damit Wasser nicht durchdringen konnte. Also der Mörtel, das ist die Verbindung zwischen den Steinen und der Bitumen, wäre Teer. Das heißt, das Ding war wasserdicht zusammengefügt. Als Gott ihr wahnhaftes Handeln sah, entschloss er sie nicht einfach zu zerstören, weil sie ja nichts aus der vorangegangenen Vernichtung der Sünden ihrer Vorfahren gelernt hatten, sondern einen Tumult unter ihnen zu verursachen, durch die unterschiedlichen Sprachen. Also Gott greift jetzt zu einer neuen Methode. Weil er hat gemerkt, dass eigentlich das, was vorher war, die hatten nichts gelernt. Und jetzt brachte er die Zerstörung mitten in ihre Herzen. Er brachte Missverständnis unter sie. Überlegt ihr das mal. Also die Fluchlinie Gottes, mal grob gesagt, die arbeitet in Missverständnissen. Dass sie einander nicht mehr verstanden. Der Ort, wo sie den Turm bauten, heißt jetzt Babylon. Wegen der Verwirrung der Sprachen, die sie zuvor leicht verstanden hatten. Das hebräische Wort für Babel bedeutet Verwirrung. Kannst du mir eine größere Verwirrung zeigen als die heutige Zeit? Schau mal die Geschichte an, wie sich das entwickelt hat, wie sich die Verwirrung weiter verwirrt. 1. Mose, Kapitel 11, Vers 1 bis 10, da heißt es, und die ganze Erde hatte eine Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die Erde. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache, und dies haben sie angefangen zu tun, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren, dass sie eine des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde, und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Dies sind die Geschlechter Sems. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachsad, 2 Jahre nach der Flut. Das heißt, dieses Tal, das du hier im ersten Teil gehört hast, im Vers 2, und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene, heißt übersetzt, eine Spaltung, ein weites Tal zwischen Bergen, also etwas, auch das sich spaltet. Wenn wir jetzt diese Wesenszüge der Nimrod-Rebellion oder des Rebellen Nimrod anschauen, dann ist es erstens mal die Geringschätzung und Missachtung Gottes. Durch seine eigenen Fähigkeiten und Stärken ist der Mensch Schmied seines eigenen Glücks. Wir kennen ja diese Sprüche, die existieren auch in unserem Volksmund. Jeder ist der Schmied seines eigenen Glücks. Obwohl Jesus sagt, du kannst ja nicht einmal dein Haar grau färben, das jetzt schwarz ist oder umgekehrt. Nichts kannst du selber aus dir. Natürlich kannst du heute Chemie zur Hilfe nehmen, aber das Haar ist immer noch so. Das hat nur jetzt eine andere Farbe angenommen. Abhängig und Unterwerfung vor Gott ist Hosenscheißerei. Lehrt die Menschen auf ihre eigene Stärke zu vertrauen, Staatsabhängigkeit. Abhängig vom Staat. Kommen wir später noch darauf. Baut in Richtung Himmel. Die Richtung stimmt, aber die Motivation ist falsch. Verherrlicht Mensch und nicht Gott. Heute fliegen sie ja da schon rum, nicht um die Erde, mit ihren Satelliten und weiß ich was. Also der Turmbau alleine mit Mörtel und Ziegelsteinen reicht nicht mehr. Heute muss moderne Technik her. Aber das ist ja auch wieder nur ein Bildnis. Das innere Menschen, das Geistliche wirkt ja viel schlimmer und vorab. Also diese Rebellion, die da im Menschen drin sitzt, die lehrt den Menschen auf die eigene Stärke zu vertrauen. Das heißt, sie bildet den Staat. Baut in Richtung Himmel. Eigene Verherrlichung. Wir bauen und wir machen uns einen Namen. Auch wenn das Ding EU heißt. Baut wasserdichte Gebäude, undurchdringbar für das Wort Gottes. Das ist sehr gut geschützt. Baut mit Ziegelsteinen gleichförmig, das heißt in Uniformität. Der Versuch durch anpassend, gleichpassend oder uniform zu werden. Ja, sollen wir denn das nicht? Wir sollen doch alle eins sein, sagt die Bibel. Siehst, hier hast du auch wieder die zwei Systeme. Es ist immer der Fluch und Segen. Das eine ist das Richtige, das andere ist das Falsche. Satan hat nie etwas anderes gemacht als kopiert. Geraubt, gestohlen. Das heißt, dieser Geist zieht dich vom Berg ins Flachland, in die Ebene, ins Tal. Erinnere dich, wie sich Abraham und Lot trennten. Wo ging der Lot hin? Wo ging Abraham hin? Das heißt, die Menschen wollen ein leichtes Leben, einfach und leicht zu atmen. Der Geist, der Nimrod, durchdringt Shinar und dort werden sie Opfer von Nimrod, also in der Ebene. Pass mal gut auf, wenn es deinem Fleisch gut geht, bist du in Lebensgefahr. Verstehst du das? Da bist du Opfer von Nimrod. Er fördert die Säkularisierung, er fördert die staatliche Abhängigkeit mit der Unabhängigkeit von Gott. Du brauchst keinen Gott. Was brauchst du denn Gott? Du bist doch unabhängig, bist doch liberal, oder? Wir sind doch ein freies Land hier, kann doch jeder denken, was er will, oder? Kann doch jeder machen, was er will. Es sei denn, du tust, was Gott dir sagt. Dann sagen wir dir, was du zu tun hast. Eine religiöse Ökumene mit primärer Staatsgefolgschaftstreue wird als neue anerkannte Staatsreligion eingerichtet. Weltliche Regionalpolitiker haben kein Problem mit Religion und wollen die auch nicht entfernen. Was sie jedoch verachten, ist der Absolutismus in religiösen Gruppen. Sie wollen jede Religion gleichwertig und gleichberechtigt haben. So kommt es zu einer Art von Sammelsuriumsglauben, in dem jeder Weg zum Himmel führt. Einfügung hier, die ich gerne machen möchte, ist, es geht darum, wieder um das Tier, das wir sehen in der Offenbarung mit der Hure. Das Tier, was zählt für die Weltsysteme, die Machtsysteme dieser Welt und die Hure als die falsche Kirche, die auf dem Tier sitzt, vorläufig noch in dieser Zeit hat die Welt damit kein Problem. Das ist die Aussage hier. Aber die Echten, die Wahren, die sind nicht willkommen. Das sind die, die verfolgt werden. Nicht überall, jetzt, aber die waren immer verfolgt und die werden auch verfolgt. Das heißt, der Anspruch von Christus als der einzige Weg zu Gott und dem Vater sind Anathema für den Staat. Anathema heißt ein Fluch. Die Bibel sagt jedoch etwas ganz anderes, genau genommen das Gegenteil. Im 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 22, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei Anathema, verflucht. Maranatha, Jesus kommt. Das heißt mit anderen Worten, hier siehst du wieder dieser Kampf zwischen dem Echten, zwischen dem, was Jesus liebt, als seine Gemeinde, seine Versammlung oder seine Herausgerufene, die im Verborgenen liegt, gegenüber dem, was unter, könnte man fast jetzt sagen, dem Seelenjäger Nimrod eingeheimst wurde, seine Beute, das Falsche, die Hure. Die falsche Kirche auf dem Tier. Wenn der Boden dann geebnet und planiert ist, damit jede Religion relativiert, dann weiß der Staat, dass die Leute kein entscheidendes Engagement für irgendeinen Gott haben können, sondern nur noch für den Staat. Sie sind jetzt, wie wir weiter oben gesehen haben, im Tal. Das ist jetzt die Talsohle. Dort bist du einfach abzuholen. Ob wir das nun wollen oder nicht, werden wir zum Bild von jeder Stadt in den Vereinigten Staaten, es sei denn, die Kirche steht auf, erwacht und wird politisch aktiv und sucht das Angesicht Gottes für die Wiederherstellung, Erneuerung und Wiederbelebung für unseren Ruf und unser Mandat, die Nationen zu Lernenden, zu Nachfolgen Christi zu machen. In 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14, den Vers, den kennt ihr alle. Ich möchte den hier nochmal ausrufen. Da sagt Gott, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, sich demütigt, sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Da siehst du den Weg dazu. Das gibt keinen anderen Weg. Weil Christus sagt, ich bin der Weg. Er ist der Logos, der wird seinem Wort nie untreu. Denn er ist das Wort. Matthäus 28, Vers 19, Da gibt er den Marschbefehl an seine Nachfolger. Er sagt zu ihnen, geht nun hin und macht alle Nationen zu Lernenden. Eigentlich heißt das hier. Wir sagen halt das übersetzt mit Jüngern. Zu Nachfolgern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann sehen wir hier die Geschichte in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1 bis 9. Über die Warnung, die Paulus ausgesprochen hat. Die Warnung, die bis in diese Zeit hineinreicht. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, ohne natürliche Liebe, unversöhnt, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend. Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugne, und von diesen wende dich weg. Also hier hast du auch wieder klar den Auftrag, wo sollst du dich hinwenden und wo sollst du dich abwenden. Von wem sollst du dich nun fernhalten? Hier hast du die Liste, hier hast du die Aufzählung. Denn aus diesen sind die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, die mit Sünden beladen von mancherlei Begierden getrieben werden, die alle Zeit lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, unbewehrt hinsichtlich des Glaubens. Aber sie werden nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde. Von welchen? Von Jannes und Jambres. Die konnten nur bis zu einem gewissen Punkt Gott imitieren, aber als dann die Schlange aus dem Stab von Mose oder Aaron die Zaubererschlangen verschluckt hatte, da war das Ende. Ebenso mit den Plagen. Als der Todesengel geschlagen hatte, da war Ende. Dann kommen wir zum Punkt 3 hier, der Nimrod, der Gründer Babylons und der Bauer Ninives. Im 1. Mose, Kapitel 10, Vers 10 bis 14, da heißt es, und der Anfang seines Reiches war Babel und Erek und Akkad und Kalne im Land Sinear. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rechobot Ir und Kalach. Und Resen zwischen Ninive und Kalach, das ist die große Stadt. Und Mizraim zeugte Ludim und Anamim und Lebam, Lehabim und Naptuchim und Patursim und Kasluchim, von denen die Philister ausgegangen sind, und Kaptorim. Also Josef schreibt, wie schon weiter oben erklärt, der Ort, wo der Turm stand, heißt jetzt Babylon, wegen der Verwirrung der Sprache, die sie zuvor leicht verstanden hatten. Das hebräische Wort für Babel bedeutet Verwirrung. Verwirrung für, jetzt pass gut auf, Zeit, Ort und Person. Das heißt, die Verwirrung, die du hast, ist zum Beispiel in der Person der Kirche, der Herausgerufenen. Überleg mal, kannst du unterscheiden zwischen? Haben wir nicht größte Verwirrung heute? Alle die verschiedenen Sprachen, alle dasselbe Evangelium. Wir behaupten sogar denselben Geist. Warum die Verwirrung? Babylon, siehst du? Die Grundlage ist Babylon. Wer hat die Stadt so getauft? Wer hat den Geist verwirrt? Gott. Also ich sage es nochmal, Verwirrung für Zeit, Ort und Person. Weißt du überhaupt, wer du bist? Oder hast auch du da Verwirrung? Siehe dazu und überprüfe die Eigenschaften der babylonischen Gefangenschaft. Das haben wir genügend oder vielleicht auch nicht genügend, ich weiß es nicht, angeschaut. Die zwei Unterschiede, du musst dir immer im Klaren sein, der Unterschied zwischen der Gefangenschaft in Ägypten, was Knechtschaft war, Und die babylonische Gefangenschaft, was Lust war, es war alles da, in unseren Systemen heute, ist alles vorhanden. Genügend Wasser, Essen, Trinken, Schulen, Ausbildung, Bildung, all das Zeug ist da, aber Babylon. So, dann kommen wir zum Punkt 4. Babylon, der Mächtige, betone hier nicht zu verwechseln mit dem Allmächtigen, aber ist ein Mächtiger. Diese Macht und ihr Wesen erkennen wir im Stolz. Ich gehe da mal etwas in Strong's Dictionary, das ist nach Hebräisch das Wort Gibore, eine intensive Form von machtvoll, beeindruckend, kräftig, mit Einbeziehung von Krieger oder Tyrann, Meister, Chef, ein hervorragender, ein Riese, ein mächtiger Mann, ein starker Mann, ein Hero, ein Held. Nach Brown, Driver and Biggs, Hebrew and English Lexicon, da heißt es, das ist ein starker, ein mächtiger, vergleichbar zu einem Araber, der sich selber erhöht, stolzes Benehmen hat und ein Tyrann ist, der frech und unverfroren ist. Stolz ist ein klassisches Merkmal, so sickert Stolz aus seiner Führerschaft. Dieser Stolz sickert ins Volk, in die Führerschaft und in die Unterführerschaft. Dann haben wir das Wesen als Punkt 5, ein weiterer Wesenszug, Nimrod der Jäger. Er jagt Männer und überzeugt sie, sich von Gott abzuwenden und konvertiert sie zu einem Sklaven nach dem Targum, wie wir schon vorher gehört haben, die antike Übersetzung vom Hebräischen oder altgriechischen Bibelhandschriften in das Aramäische. Also ein machtvoller, ein gewaltiger Jäger, ein Seelenjäger. Nach 1. Chronik, Kapitel 1, Vers 10, da heißt es, da begann Nimrod ein mächtiger Mann zu sein. Ein Mann in Sünde, ein Mörder der unschuldigen Männer und ein Rebell gegen den Herrn. Der Jerusalem Targumi sagt, er war mächtig in Jagd oder Beute und in Sünde von Gott, denn er war ein Jäger der Menschenkinder in ihrer Sprache und er sprach zu ihnen, lasst die Religion schämenlos, trenne dich und bekehre dich zu der Institution Nimrods. Der Targumi Jonathan ben Uziel sagt, von der Grundlegung der Welt wurde keiner wie Nimrod jemals gefunden, leistungsstark in der Jagd und in der Rebellion gegen den Herrn. Also dieser Nimrod ist der Geist des Tieres, wo die Hure, die Kirche drauf sitzt, die falsche Kirche. Ich möchte da vielleicht noch hinzufügen, dass der Weg, wie er die Menschen von Gott, von dem wahren Gott wegbringt, ist ganz einfach. Wie bringst du Menschen vom wahren Gott weg? Du musst ein Gottesbild machen. Ganz einfach. Und wenn das Gottesbild nur heißt, dass alle gerettet werden. Alle Versöhnung. Also ein falsches Gottesbild. Steht nicht so in der Bibel, oder? Wenn es dann keine Hölle mehr gibt, ist auch der Himmel entfernt und so weiter. Muss ja irgendwo mal anfangen, oder? Die Dämonen, die sind auch eine Altertumsschwäche und so weiter, nicht? Also das heißt, das Gottesbild wird verändert. Bis es gar nicht mehr übereinstimmt mit dem wahren, alleinigen Gott. Dann kommt ein nächstes Attribut, ein nächstes Wesenszug von Nimrod, er ist ein Beutegreifer. Die Assyrer nennen ihn einen kriegerischen Riesen. Das Wort Zaid, das wird mit Jäger übersetzt, bedeutet Beutegreifer. Das ist ein Geist, der die Seelen der Menschen jagt. Er sucht die Menschen in seinen Besitz zu bekommen. Er gewinnt Seelen nicht um der Barmherzigkeit willen für den Herrn, sondern um damit seinen eigenen Namen, sein eigenes Reich zu etablieren. Oder seine eigene Staatsmacht oder seine eigene Religion oder was auch immer. Dann siehst du Nimrods Geist im König von Sodom. Das heißt, dieser Nimrods Geist kommt immer wieder in ganzen Systemen, ganzen Staatsgebilden oder Kirchengebilden hervor. Und er kommt natürlich immer wieder in Leiterschaften, in Einzelpersonen vor. Also der König von Sodom, den schauen wir mal an hier im 1. Mose Kapitel 14. Da lese ich mal von Vers 18 bis 24. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Der ist noch nicht Abraham hier, der ist noch Abraham. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und ich habe, nimm für dich. Aha. Splendider König, he? Der lässt ihm alles, aber sagt, gib mir die Seelen. Die habe, nimm für dich. Und Abraham sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Wenn vom Faden bis zum Schuhriemen, ja wenn nicht irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knaben verzehrt haben. Und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Aner, Eskol und Mamre, die mögen ihren Anteil nehmen. Da gibt es immer wieder diesen Geist in den Führern, die Menschen zu besitzen. Die kommen ja auch mit Geld und kaufen Kirchen, oder? Kannst du zum Beispiel in Afrika oder in den Philippinen, kannst du ziemlich schnell zu Geld kommen. Du brauchst vielleicht 16 Leute, 20 Leute in der Kirche. Da kannst du dich an ein System anschließen, die bringen dir Geld und ihren Namen. Du musst nur ihren Namen annehmen, oder? Dann gehörst du zu ihnen. Die haben dich jetzt gekauft, oder? Seelenjagd. Gott ist der einzige rechtmäßige Besitzer aller Seelen. Du kannst nicht Seelen dealen, verkaufen, einkaufen und verkaufen. In Ezechiel Kapitel 18, Vers 4, da heißt es, siehe, alle Seelen sind mein. Wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes, sie sind mein. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. So spricht der Herr. Also alle Seelen sind mein. Dann siehst du Nimrod im Geist, im Pharao. Derselbe Geist wieder, dieser Nimrod. 2. Mose, Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Da ging Mose und Aaron zum Pharao hinein und sprach zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, bis wann weigerst du dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet bringen. Und sie werden die Fläche des Landes bedecken, dass man das Land nicht jetzt sehen können, und sie werden das Übrige fressen, das Entkommen, das euch übrig geblieben ist vom Hagel, und werden alle Bäume fressen, die euch auf dem Feld wachsen. Das heißt, wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen. Zuvor sagt er ja, alle Seelen sind mein. 2. Mose, Kapitel 10, Vers 8 und 11. Und Mose und Aaron wurden wieder zum Pharao gebracht, und er sprach zu ihnen, zieht hin, dient dem Herrn, euren Gott, welche alle sind es, die ziehen sollen. Da sprach Mose, mit unseren Jungen und mit unseren Alten wollen wir ziehen, mit unseren Söhnen, mit unseren Töchtern, mit unserem Kleinvieh, mit unseren Rindern wollen wir ziehen, denn wir haben ein Fest des Herrn. Und er sprach zu ihnen, der Herr sei mit euch, wie euch und eure kleinen Kinder ziehen zu lassen. Gebt Acht, denn ihr habt Böses vor. Nicht so, zieht doch hin, ihr Männer, und dient dem Herrn, denn das ist das, was ihr begehrt habt. Und man trieb sie vom Pharao hinaus. Also jetzt lässt er sie gehen. Später, Vers 16 und 21, und der Pharao rief Mose und Aaron eilends und sprach, ich habe gesündigt gegen den Herr, euren Gott, und gegen euch. Und nun vergibt doch meine Sünde, nur dieses Mal, und flieht zu dem Herr, eurem Gott, dass er nur diesen Tod von mir wegnehme. Da ging er vom Pharao hinaus und flehte zu dem Herrn, und der Herr wandte den Ostwind in einen starken Westwind, der die Heuschrecken aufhob und sie ins Schilfmeer warf. Es blieb nicht eine Heuschrecke übrig im ganzen Gebiet Ägyptens. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharao und er ließ die Kinder Israel nicht ziehen. Jetzt kommt wieder dieser Geist. Mein sind die Seelen, nicht? Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit eine Finsternis über das Land Ägypten komme, dass man die Finsternis greifen könne. Dann sehen wir nach dem Tod aller Erstgeburt, 2. Mose, Kapitel 12, 31 und 32, Und er rief Mose und Aaron in der Nacht und sprach, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Kinder Israel, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr geredet habt. Auch euer Kleinvieh und eure Rinder nehmt mit, so wie ihr geredet habt, und geht hin und segnet mich auch. 2. Mose Kapitel 14, Vers 5 bis 12. Und es wurde dem König von Ägypten berichtet, dass das Volk geflohen sei. Da verwandelte sich das Herz des Pharaos und seine Knechte gegen das Volk, und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Sie ist jetzt drückt der Geist wieder durch. Jetzt kommt er wieder. Jetzt reut sie ihn für die Seelen, die er da weggehen ließ. Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich, und er nahm 600 auserlesene Wagen und alle Wagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf jedem von ihnen. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, und er jagte den Kindern Israel nach, und die Kinder Israel zogen aus mit erhobener Hand. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Pferde, Wagen des Pharaos und seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi Hachirot, vor Baal Zephon. Und als der Pharao näher kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und die Kinder Israels fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn, und sie sprachen zu Mose, hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da getan, dass du uns aus Ägypten an herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, dass wir in Ägypten zu dir geredet haben, indem wir sprachen, lass ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen. Denn es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Siehst du, jetzt kommt genau dieser Geist mit der Angst verbunden. Ich sehe jetzt das mal für heute. Plötzlich stellst du fest, du bist in der richtigen Kirche, du bist auf dem großen Auszug, und jetzt geht dir die Welt, geht dir jetzt ans Leben. Jetzt kommt dieser Nimrod. Das ganze Staatsgebäude. Und will dich umbringen. Was machst du jetzt? Hebst du jetzt die Hände hoch wie Moses? Oder fängst du an zu motzen, zu hadern mit Gott, mit seinem Leiter, dass du umkehren willst? Überleg dir mal gut. Denn du siehst ja, später passiert Folgendes. Zunächst einmal öffnet Gott den Weg. Was tut er? Er teilt das Wasser. Aber der Geist im Volk zieht ja mit, weil dieser selbe Ausspruch, der kommt ja wieder. Also da scheint wirklich noch eine Verbindung zu sein zu dieser Gefangenschaft in den Seelen. Dieser Nimrodgeist in den Menschen. Dann siehst du auch diesen Nimrodgeist in Jerobeam. Im 1. König 12, Vers 25 bis 32, da heißt es, Jerobeam baute Sichem im Gebirge Ephraim und wohnte darin, und er zog von dort aus und baute Pnuel. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen, nun wird das Königreich an das Haus Davids zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zu opfern, so wird das Herz dieses Volkes sich zu ihrem Herrn zurückwenden. Zu Rehabim, dem König von Juda, und sie werden mich töten, und sich zu Rehabim, dem König von Juda, zurückwenden. Da beriet sich der König und machte 2 goldene Kälber, und er sprach zum Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Also jetzt siehst du hier mal zunächst, dass dieser Nimrodgeist, der macht es dir jetzt bequem. Du brauchst jetzt nicht mehr weit zu gehen, um deinen Gott anzubeten. Du kannst jetzt hier, gleich hier kannst du anbeten, oder zum Beispiel, ne? Zu Hause vor dem Fernsehen oder wo immer du bist. Kannst du auch. Die Frage ist nur, wo ist dein Herz? Das heißt, die Götter, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben, die werden jetzt vor das Volk hingestellt. Das sind ja wieder die Falschen, das ist wieder das Bildnis. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere brachte er nach Dan. Und diese Sache wurde zur Sünde, und das Volk ging vor das eine hin bis nach Dan. Und auch baute er das Höhenhaus und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Kindern Levi waren. Aha. Siehst du, was er getan hat? Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat am 15. Tag des Monats wie das Fest, das in Juda stattfand, und er opferte auf dem Altar, ebenso tat er in Bethel, indem er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er stellte in Bethel die Priester der Höhen an, die er gemacht hatte. Und er opferte auf dem Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag, am 8. Monat, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte, und er machte den Kindern Israel ein Fest und opferte auf dem Altar und räucherte. Was haben denn wir heute für ein Fest, was sich das Herz des Menschen erdacht hat? Was feiern die Christen für ein Fest? Weihnachtsfest. Überlegt ihr mal. Das war ein Baalberit-Fest. Aber das war willkommen, jetzt haben wir ja einen neuen Gott, oder? Jetzt bauen wir diesen neuen Gott in das alte Fest oder umgekehrt. Also du siehst, da wird ziemlich ein Aufwand getrieben mit diesen goldenen Kälbern, mit Musik und Beamern und weiß ich, was da schon alles war, vielleicht auch nicht, noch keine Projektoren, aber trotzdem, man bietet dem Volk ja was, oder? Um die Seelen zu fangen, lässt man sich etwas kosten. Also das sagt ja der König von Sodom, gib mir die Seelen, behalt doch all dein Geldkrümpel da und das Zeug, oder? Bin ich gar nicht interessiert, aber die Seelen, gib mir. Dann siehst du diesen Nimrodsgeist wieder in Diotrepes, im 3. Johannes 9 und 11. Ich schiebe etwas an die Versammlung, aber Diotrepes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Das heißt mit anderen Worten, hier siehst du wieder die Spaltung zwischen dem Echten und dem Unechten. Also wenn das Echte kommt, dann reagiert Babylon. Der Nimrod kommt und stößt. Stößt dich weg. Der Nimrodgeist ist auch im Mann der Sünde. Im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, 1, Vers 1 bis 15. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lässt. Weder durch den Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also die dachten damals, Jesus kommt jetzt gleich wieder. Und Paulus musste sie darauf aufmerksam machen, dass das nicht so ist. Und er spricht zu ihnen, lasst euch jetzt nicht irreführen. Sei wach. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbar werde der Mensch der Sünde, des Sohn des Verderbens. Der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Wer hält denn da zurück? Jesus. Der hält noch zurück. Aber dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also da haben wir auch wieder einen Hinweis auf was er tut und was wir tun. Manchmal verwechseln wir das. Er wird ihn zerstören. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Hast du gehört? Ich sage das nochmal. Das ist so, so wichtig. Der wird erscheinen in der Wirksamkeit des Satans, in aller Macht, allen Zeichen, Wundern der Lüge. Allen Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Ihr mögt euch alle an die Bibelstelle erinnern, wo Jesus gekommen ist, um die Gefangenen gefangen zu nehmen. Das geht um deine und meine Seele. Also aus dieser Gefangenschaft, aus diesem Lug, aus diesem Betrug, wo deine Seele gefangen drin hängt, kommt jetzt Gott durch seinen Jesus, durch den Christus und rettet dich raus, wenn du dich retten lässt. Wenn nicht, was geschieht mit dir? Deshalb sendet dir Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass du der Lüge glaubst. Kannst du etwas tun, wenn dich Gott angreift? Mit diesem Geist? Hast du eine Möglichkeit? Hast du irgendeine Chance? Rufst du jetzt den Teufel an oder was? Nein, du bist verloren, Mensch. Pass mal gut auf, du bist verloren. Dann wird dir Gott das Herz verhärten, hast du ja gesehen, wie beim Pharao. Das heißt, mit anderen Worten, steht fest, haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, es sei durch Wort oder durch unseren Brief. Das heißt, für dich die apostolische Lehre und für mich. Halte fest darin. Amen. Dann sehen wir auch diesen Geist Nimrods wiederum in Nebukadnezar. In Daniel, Kapitel 1, Vers 1 bis 7. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, dem König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes und er brachte sie in das Land Sinear. In das Haus seines Gottes, die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, dass er von den Kindern Israels sowohl dem königlichen Geschlecht als auch von den vornehmen Jünglingen brächte, an denen keinerlei Fehl wäre und die schön von Aussehen und unterwiesen in aller Weisheit und kenntnisreich mit Einsicht begabt, tüchtig wären im Palast des Königs zu stehen und dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Und der König bestimmte ihnen für jeden Tag eine Tagesration von der Tafelkost des Königs, von dem Wein, den er trank, dass man sie 3 Jahre lang erzöge und an deren Ende sollen sie vor dem König stehen. Und unter ihnen waren von den Kindern Juda, Daniel, Hanania, Misael, Asaria. Und der Oberste, der Hofbeamte, gab ihnen Namen und er nannte Daniel Belsasar und Hanania Sadrach und Misael Messach und Asaria Abednego. Was tat jetzt hier dieser Nebukadnezar? Er jagte den Besten nach, er suchte sich die Besten aus und fing sie an, mit der Gehirnwasche seiner Kultur, mit der chaldäischen Speise umzupolen. Das heißt es für uns heute. Universität, was tut sie? Du gehst jetzt Religion studieren. Willst jetzt da im Leib Gottes etwas tun? Was passiert jetzt mit dir? Jetzt wirst du umgepolt. Aber du hast dann ein Diplom. Na, ich muss vielleicht das noch ergänzen mit der Nachfolgerschaft Jesus, wie Jesus seine Jünger erzogen hat. Der holte sie ab beim Fischen. Da hat er sie nicht an die Universität geschickt, sondern ist mit ihnen in der Nachfolgerschaft gelaufen. Die Königsherrschaft Nimrods, das Punkt 7, und sein Königreich. 1. Mose, Kapitel 10, Vers 8 bis 12. Und Kusch zeugte Nimrod, der fing an, gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, darum sagte man wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches, das heißt nach New King James Version seines Königsreiches, war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Sinear. Und von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rechoboth-Ir und Kalach und Resen zwischen Ninive und Kalach. Das ist die große Stadt, das heißt die Hauptstadt. Heute lebt der Geist Nimrods in vielen Ländern. Die Menschenseelen jagen. Solch ein Leiter führt die Menschen von Gott weg und bindet sie an sich. Er ändert Gebiete in sein Königreich um. Wir nennen dies auch einen Geist des Territorialismus. Das ist mein Land, mein Territorium. Der Herr aber sagt im 2. Mose Kapitel 19, Vers 5, und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein, aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Das ist die Tatsache, das ist die Wahrheit. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 26, denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Josia versuchte Pharao Necho aufzuhalten. In 2. Chronik, Kapitel 35, Vers 20 bis 24, da sehen wir kurz in die Geschichte. Nach all diesem, als Josia das Haus eingerichtet hatte, zog Necho, der König von Ägypten, hinauf, um gegen Karkemisch am Euphrat zu kämpfen. Josia zog aus ihm entgegen, da sandte er Boten zu ihm und ließ ihm sagen, was haben wir miteinander zu schaffen, König von Juda? Nicht gegen dich komme ich heute, sondern gegen das Haus, mit dem ich Krieg führe. Und Gott hat gesagt, dass ich eilen solle. Steh ab von Gott, der mit mir ist, dass er dich nicht verderbe. Aber Josia wandte sein Angesicht nicht von ihm ab, sondern verkleidete sich, um gegen ihn zu kämpfen, und er hörte nicht auf das Wort Nekos, die aus dem Mund Gottes kamen. Und er kam in die Talebene Megiddo, um zu kämpfen. Und die Schützen schossen auf den König Josia, da sprach der König zu seinem Knecht, bring mich weg, denn ich bin schwer verwundet. Und seine Knechte brachten ihn vom Wagen weg und setzten ihn auf den zweiten Wagen, den er hatte. Und fuhr ihn nach Jerusalem. Und er starb und wurde in den Gräben seiner Vater begraben. Und ganz Juda und Jerusalem trauerte um Josia. Selbst der Prophet, der Jeremia. Das heißt, da ging es um Seelenbesitztum. Was ist mein, was ist dein? Eigentlich rechnete Gott ab da mit den Assyrern. Die Verbindung, die war inakkurat, die war nicht richtig. Die da Josia aufrechterhalten wollte oder schützen wollte, kam Gottes Schwert dazwischen. Musste sein Leben lassen. Auch als Reformer, war ein guter Reformator. Auch Sion, der Amoriterkönig, wollte Israel aufhalten. Israel sandte Boten, und da heißt es im 4. Mose 21, Vers 21 bis 28. Israel sandte Boten zu Sion, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen, lass mich durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht in die Felder und in die Weinberge abbiegen. Wir wollen kein Wasser aus den Brunnen trinken. Auf der Straße des Königs wollen wir ziehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Aber Sion gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen. Wieder Gebietsanspruch, siehst du? Und Sion versammelte sein ganzes Volk und zog aus Israel entgegen in die Wüste und kam nach Jahaz und kämpfte gegen Israel. Und Israel schlug ihn mit der Schärfe des Schwertes und nahm sein Land in Besitz. Von Arnon bis den Jabbok, bis zu den Kindern Ammon, denn die Grenze der Kinder Ammon war fest. Und Israel nahm alle diese Städte und Israel wohnte in allen Städten der Amoriter, in Hesbon und in allen seinen Tochterstädten. Denn Hesbon war die Stadt Sihons, des Königs der Amoriter. Und dieser hatte gegen den früheren König von Moab gekämpft und hatte sein ganzes Land bis an den Arnon aus seiner Hand genommen. Daher sagen die Dichter, kommt nach Hesbon aufgebaut und befestigt werde die Stadt Sihons. Denn Feuer ging aus Hesbon, eine Flamme von der Stadt Sihons erfraß Moab, die Herren der Höhen des Arnon. Das heißt, wenn Gott seinen Landbesitz oder seinen Anspruch geltend macht, dann siehst du, dass das Land Gott gehört. Der kann, ich sage jetzt mal, einmal schickt er halt Necho, ein Heidenkönig, der selbst der König von Juda, ein Gott wohlgefälliger König übrigens, besiegt. Dann steht da die ganze Logistik des Amoriterkönigs entgegen, in Sion. Dann siehst du auch, wenn weiter aufhalten sollte. Sogar die Lahmen und die Blinden, die sollten David aufhalten. Wo waren die Lahmen und die Blinden zu Hause? Was war die Stadt der Lahmen und die Blinden? Manchmal könnte man denken, das sei es heute auch, oder? Jerusalem. 2. Samuel, Kapitel 5, 6 bis 7. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes, und sprachen zu David und sagten, du wirst nicht hier hineinkommen, sondern, jetzt hör mal, die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen, David wird nicht hier hineinkommen. Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. Es gibt keinen Vater, nur einer oder gar über einer Stadt. Also das heißt, da ist kein Anspruch, der vor Gott gilt, dies ist mein Gebiet oder meine Stadt. Ich bin Vater dieser Stadt. Du bist ein Vater, für die Gott dir anvertraut. Dieser Nimrodgeist nimmt die Stadt in Besitz und verhindert, dass andere hineinkommen. Sie blockieren den Weg und die Expansion des Königsreichs. Also das heißt, sie machen Gebietsanspruch geltend. Das ist der zweite Teil, oder? Wir haben den ersten Teil der Seelen und der zweite Teil Gebiet. Ist das nicht so heute? Der Geist Nimrods vergewaltigt die apostolische Kultur. Erstens vergewaltigt und verletzt die Lehre, indem er Kulturen installiert, die immun gegen das Wort Gottes sind. Das ist die Säkularisierung. Das heißt, diese Wasserdichtheit. Da kommt kein Wort Gottes hinein in die Herzen. Verletzt zweitens auch die Gemeinschaft. Jeder ist es selbst ein Gefangener im babylonischen Gefängnis, im System. Sie wurden gejagt und fielen als Beute zum Opfer. Nimrod verewigt sich selber. Gebet und Durchbruch ist der dritte Punkt. Die werden durch die Säkularisierung gestört und verhindert. Sichtbares, Verhindertes, Unsichtbares, Ewiges. Das heißt, das, was man messen kann nach menschlichem Ermessen, das, was man greifen kann, sehen kann, verhindert jetzt das, was ewig sein wird. Das, was man nicht sehen kann mit diesem Auge. Dabei ist es gut zu wissen, dass das Wort Gottes dagegen hält. Jetzt kommst du ja eben in die Deklaration oder die Proklamation, wenn immer du mit solchen Problemen konfrontiert wirst. Im Psalm 33, Vers 10 bis 20, der Herr macht den Plan der Nationen zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn besteht ewig, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Also jetzt hast du die zwei Geister. Du hast auf der einen Seite den Nimrodgeist und auf der anderen Seite dieser Geist Gottes. Du hast auf der einen Seite der Mächtige, der ist auch in dir, aber jetzt kommt der Allmächtige. Jetzt muss der Mächtige gehen. Jetzt kommt der, der das Haus wirklich frei macht. Jesus. Denn wenn der Sohn Gottes dich frei macht, dann bist du wirklich frei vom Mächtigen. Jetzt hast du den Allmächtigen. Glückselig die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich zum Erbteil erwählt hat. Jetzt kannst du ja wieder sagen, das sei Israel. Dann sage ich, ja wunderbar, du bist Israel. Halleluja. Der Herr blickt von den Himmeln herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihrer aller Herz bildet, der auf alle ihre Werke achtet. Ein König wird nicht gerettet durch die Größe seines Heeres. Das merkt ihr mal gut. Denn du bist auch ein König. Königliche Priesterschaft. Das wird nicht gerettet durch die Größe seines Heeres. Ein Held wird nicht befreit durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross. Das Ross steht ja auch wieder für Kraft. Ne? Kriegstier zur Rettung. Und durch die Größe seiner Stärke lässt er nicht entrinnen. Siehe, das Auge des Herrn ist gerichtet auf die, die ihn fürchten. Auf die, die auf seine Güte harren. Um ihre Seele vom Tod zu erretten und sie am Leben zu erhalten in Hungersnot. Unsere Seele wartet oder harrt auf den Herrn. Unsere Hilfe und unser Schild ist er. Kannst du auch wieder im Psalm 2 nochmal nachlesen, was der Herr da alles im Sinn hat. Im nächsten Punkt kommen wir nun zur Mutter-Sohnschaft. Das ist vielleicht eines der stärksten Themen, die auch in der heutigen Zeit uns wirklich zu denken geben müssen. Das ist wirklich wichtig, dass wir über diese Dinge nachdenken. Denn die Frucht davon ist die verpasste Gnade. Das heißt, der Geist Nimrods verehrt Mutter. Madonna und das Kind. Oder Madonna und Kind, diese Mutter. Wir reden ja hier, von was reden wir in der apostolischen Form, in der apostolischen Dimension? Was ist die Verbindung? Vater-Sohnschaft. Und siehst du, was der Falsche, was die Hure macht? Was macht die Hure? Die Mutter hurt mit dem Sohn, oder? Mutter-Sohnschaft. Die Frucht davon ist die verpasste Gnade. Der Nimrod-Geist und sein System in der Welt erhält die Mutter-Sohn-Kultur am Leben und nicht die göttliche Vater-Sohn-Kultur. Das ist eine verfilzte, nötighabe Kultur, die alle Religionen durchdringt und durchsäuert. Hast du gut gehört? Alle Religionen. Im weiteren Vergleich der Ähnlichkeiten zwischen dem alten Babylon und dem Babylon des Neuen Testaments bezieht sich Hislop auf die Objekte der Anbetung von Babylon und Rom. Und er schreibt hier, dieser Hislop, in diesen Ländern Europas, wo das päpstliche System vollständig entwickelt ist, sind alle Erscheinungen, den ewigen und unsichtbaren König anzubeten, fast ausgestorben. Während Madonna, die Mutter und das Kind die großen Objekte der Verehrung sind. Und genauso war es in dieser Hinsicht auch im alten Babylon. Ich lese das nochmal, in ihrer populären Religion verehren die Babyloner im höchsten Maß eine Muttergöttin und einen Sohn, der als Kleinkind oder als Kind in den Armen seiner Mutter in Bildern und Bildnissen dargestellt war. Von Babylon aus verbreitet sich diese Verehrung von Mutter und Kind bis zu den Enden der Erde. In Ägypten wurde die Mutter und das Kind unter dem Namen Isis und Osiris verehrt, oft auch Horus genannt. Im heidnischen Rom als Fortuna, das heißt die Glücksbringerin, nicht wahr? Und Jupiter, der Junge. In Griechenland als Ceres, die große Mutter mit dem Kind an ihrer Brust. Und sogar über Tibet, China und Japan waren die Jesuitenmissionare höchst erstaunt, das Gegenstück zu Madonna und dem Kind so andächtig verehrt zu finden wie im päpstlichen Rom selbst. Nun wissen wir auch den Grund, warum dieser römische Katholizismus so schnell auf der ganzen Welt Fuß fassen konnte. Die brauchten eine Religion, die schon hatten. Verstehst du? War derselbe Geist. Seelenfängergeist. Kannst du von der einen Abteilung in die andere Abteilung zügeln, oder? Du brauchst nicht umzudenken. Du musst nur den Namen wechseln. Dieser Sohn, vertreten aber als Kind in den Armen seiner Mutter, war ein Mensch von großer Statur sowie enormen körperlichen Kräften und faszinierendsten Manieren. In der Bibel wird er in Ezekiel 8, Vers 14 unter dem Namen Pamuz genannt. Das ist erschreckend, wirklich erschreckend. Ezechiel, Kapitel 8, Vers 14. Er brachte mich an den Eingang des Tores des Hauses des Herrn, das im Norden liegt. Und siehe, dort saßen die Frauen, die den Tammuz beweinten. Dieser Tammuz, das heißt der Beklagte, das ist eine phönizische Gottheit. Was haben da die Frauen Israels zu beweinen an einer phönizischen Gottheit? Das heißt, Gott nimmt den Propheten und zeigt ihm alle Gräuel. Und so gegen das Ende kommt er und zeigt ihm jetzt den Gräuel über das Weinen dieses toten Sohnes, dieses Tammuz. Also kehren wir nun zu Ezechiel 8, 12 und 14 zurück und sehen, welche Informationen auf Israel in der Heiligen Schrift angewandt wurden. Und was für uns zählt. Vorschatten und Wirklichkeit, Geliebte. Vorschatten und Wirklichkeit. Er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschen, schon, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun? Das ist die abgefallene Kirche, das abgefallene Israel damals. Jeder in seiner Bilderkammer, denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir, du sollst noch weitere große Gräuel sehen, die sie verüben. Und er brachte mich an den Eingang des Tores des Hauses des Herrn, das im Norden liegt. Und siehe, dort saßen die Frauen, die den Tammuz beweinten. Freunde, Ezekiel, prophetische Worte haben mindestens eine zweifache Andeutung oder Anwendung und Bedeutung. Die gelten nicht nur für das, was in Gottes Heiligtum in der Antike stattgefunden hat, sondern auch für das, was in der Kirche am Ende der Zeit stattfinden wird, als Babylon, die Große, genannt. Die verführt dazu, dass die Bewohner der Erde mit dem Wein ihrer Hurerei falsche Lehren betrunken gemacht werden. Was hat ein Betrunkener für einen Nachteil? Kann der noch denken? Hat er noch eine Chance zum Unterscheiden? Nein, der ist einfach jetzt halt betrunken, oder? Jetzt schau doch mal deine Position an, wenn du andere ändern willst. Die Jungen, die noch nicht diese Erfahrung gemacht haben, die werden das später noch tun. Also denk an die Worte, die du heute hörst. Ich lese dazu die Bibelstelle aus der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 2 bis 6, mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben. Das ist jetzt eben diese Hure auf dem Tier. Weltsystem, Könige, Königreiche und diese Hure. Alte Hure, abgefallenes Israel. Neutestamentliche Hure, abgefallene Kirche. Abgefallenes Christentum. Religion. Und die, die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er führte mich im Geist weg in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Lästerung, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Also die hatte Geist und Macht, siehst du? Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollen Steinen und Perlen und sie hatten einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und Unreinheiten ihrer Hurerei. Ausgangslage mal, kannst du nennen, die römische Kirche. Aber heute sind andere damit drin. Es ist nicht nur die römische Kirche. Und an ihrer Stirn hatte sie einen Namen geschrieben. Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Nun glaubst du, dass die wirklich so rumläuft? Dass du das lesen kannst? Was bedeutet die Stirn? Das ist die Denkweise. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Hier hast du es. Von was ist die falsche Kirche, die Hure betrunken? Was hat die römisch-katholische Kirche getan? Sie trinkt. Was sie trinkt, muss sie selber herausfinden. Was haben andere getan? Im Namen Jesu. Wie sieht die moderne Kreuzritterschaft aus, Geliebte? Das heißt, ich sah die Frau, diese falsche Kirche, trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Come on, jetzt kommt ein Insider wie Johannes. Johannes der Seher, Johannes der Jünger Jesus, der Nachfolger Jesus. Und ich wunderte mich, mit großer Verwunderung. Was meinst du, wie verwundert du sein wirst, wenn du das siehst? Wenn dir das Auge aufgeht. Du wirst erschrocken sein, bis in deine Knochen. Wenn die Frau eine Kirche darstellt, dann ist diese Kirche hier im Alten Testament, das Haus Israel, wie ich gesagt habe. Weinen für den Gott Babylons ist eine schamlose Abtrünnigkeit von Gott. Aber dieser traurige Kurs wiederholt sich weltweit am Ende der Zeit, in der wir sind, Geliebte. Wir sind im Ende der Zeit. Wann hat das Ende der Zeit angefangen? Mit dem Neuen Testament. Amen. Mit anderen Worten ist dieser zum Himmel schreiende Götzendienst in der Kirche von heute in Form von Objekten, in der Anbetung von Heiligen, vom Baby Jesus und der Jungfrau Maria, der Madonna etc. Oder? Hätte ich, schreibt da der Schreiber, in all den früheren Jahren meines Lebens zu Seminaris, Tamus gebetet, es würde mich heute wirklich krank machen, schon nur daran zu denken, dass ich zu Toten gebetet hätte. Und was ist nun mit den Berichten der weinenden Statue der Jungfrau Maria? Ist Semiramis immer noch dabei, ihren Sohn Tamus zu beklagen? Da gibt es ja Wunder, weltweite Wunder in dieser Kirche, die von solchen Dingen zeugt. Also da hat man seit Jahrhunderten Wunder, die berichtet sind und in der Chronika niedergeschrieben sind, oder? Die Verehrung von Mutter und Kind in verschiedenen Kulturen. Ich zeige dir das mal auf, damit du hier einen Anhaltspunkt hast, kannst du später auch nachschlagen, wenn du etwas brauchst. Die Anbetung von Mutter und Kind verbreitete sich sehr schnell in der ganzen damals bekannten Welt. Die Germanen verehrten die Jungfrau Hertha mit Kind in den Armen. Die Skandinavier verehrten ihre Disa. Die ägyptische Mutter war Isis mit dem Kind Horus. In Indien trug die Mutter Devaki das Kind Krishna. Die römisch-katholischen Gläubigen verehren Maria und das Kindlein oder Nino Jesus. Der tut ja auch nichts Schlimmes, dieser kleine Nino. Der kann ja auch so ausgehöhlt, wie die ihn haben, kann der auch kein Eckstein mehr sein. Das Bild der Mutter mit Kind in ihren Armen war so fest in die heidnische Denkweise verwurzelt worden, dass es schnell und einfach von der römisch-katholischen Kirche übernommen wurde. Als der geistliche Glaube eintraf, war das eigentlich nur noch ein Umschalten, der Schalterlegung. Das ganze System war vorhanden. Für die römisch-katholischen Christen wurde somit die Jungfrau Maria und der verkörperte Gottsohn Jesus zur Anbetung. Diese Kirche oder diese Christen behaupten, dass Semiramis und andere Jungfrauenmütter und Gottkinder als die falschen Bilder von Satan entwickelt wurden, um die Menschen in die Irre zu führen. Dass dann aber die echte und reale Sache war, die von Gott kam, nämlich Maria und Jesus. Siehst du, ganz einfach, so wechsle ich dir das aus. Anderes Betriebssystem, andere Abteilung, aber immer noch von der Hölle. Wie auch immer, für den römisch-katholischen Gläubigen oder Anbeter sind die Symbole und Bildnisse der Maria und Jesus bis heute genauso sinnvoll wie für die Heiden von damals und somit auch die religiösen Symbole ihrer Zeit. Die kannst du nicht wegnehmen, stell die ganze Kirche zusammen, oder? Als diese und andere, wie die Engel lügen, zum Beispiel, die wurden in die Köpfe der Massen eingepflanzt, um die Leute weg von der Entdeckung der Wahrheit zu bringen. Jetzt bist du trunken, siehst du? Die Flut war nicht das einzige Mal in der Geschichte, als die Menschheit nahe zum Aussterben gebracht wurde. Es ist offensichtlich, diese Lektion ist mehr als nur einmal gelehrt worden und noch immer begreifen wir es nicht richtig. Ich habe das Gefühl, dass dieses Engelsprogramm schon längst, bevor Semiramis auf der Szene auftauchte, am Werk war. Denn diese alte Geschichte wurde vor Jahrhunderten von der Flut inszeniert. Warum? Weil es ein Geist ist. Das heißt, dieser Geist versucht jetzt, sich zu inkarnieren. Er versucht, irgendwo Fleisch zu finden, lebende Wesen, wo er sich hineinbegeben kann. Du hast eigentlich nur eine Chance, und die heißt Jesus. Du hast entweder oder du hast nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, es steht nicht die Mutter und den Sohn, Geliebte. Die haben keinen Platz. Es steht, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Mit anderen Worten, danken wir dem Herrn, der wir diese Geburt, dieses Neuwerden von oben, diese richtige Füllung mit Jesus, die hat keiner von uns verdient. Das ist die Gnade Gottes. Diese Gnade, die uns in Jesus Christus in der Wahrheit und Gnade geworden ist. Die wird nicht, die ist uns geworden. Und daran haltet fest, im Namen Jesus. Amen.
Amen.